Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, wieder mal bei euch zu sein, und ich bin immer ganz neidisch, wenn ich euer musikalisches Vorprogramm sehe. Ist einfach richtig schön. Vielen Dank für diese Vielfalt, die da einfach schon deutlich wird. Ich hoffe, ihr wisst das auch selber zu schätzen. Ist jedenfalls total schön. Ja, es ist schön, wieder mal bei euch zu sein, und ich darf ganz herzliche Grüße mitbringen von unserem Team in Hückeswagen, auch von Heiko und Barbara. Sie sind derzeit in Papua-Neuguinea, ihre erste Reise nach 25 Jahren, mal dorthin. Also von daher, sie besuchen viele Geschwister dort, hatten jetzt letzte Woche eine Feldkonferenz dort, wo sie schon ganz viele getroffen haben. Ja, sie lassen auch ganz herzlich grüßen. Dann, wie gewohnt, wollte ich gerne auch einfach ein paar Neuigkeiten oder ein Update von unserer Arbeit von NTM geben. War ganz dankbar. Vorhin wurde ja schon vorgelesen von Sasch und Carissa, die ja in den USA sind, und die frohe Botschaft von ihrem weiteren Nachwuchs habt ihr ja auch dadurch mitbekommen. Da können wir für beten. Aber ich möchte auch einen Dank an euch richten. Es ist einfach schön, dass ihr so in Treue hinter Sasch und Carissa steht, für sie betet, an sie denkt, sie unterstützt finanziell und in vieler anderer Hinsicht. Vielen Dank euch dafür. Sam und Judith standen auch hier drauf, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, nach langem Visa-Warten ist es dann auch soweit gewesen und sie konnten auch wieder nach Indonesien ausreisen. Ja, einfach, das ist total schön. Ja, dann wollte ich euch etwas, was wir auch zum Feiern haben, das ist also scheinbar ein gutes Jahr, dieses Jahr. Ihr feiert 10 Jahre, die Arbeit von NTM International wird 75 Jahre. NTM wurde ja 1942, also mitten im Zweiten Weltkrieg in den USA, gegründet. Und das ist schon eine spannende Zeit, auf die wir da zurückblicken dürfen. Und dieses Jahr feiern wir eben in Deutschland auch 25 Jahre Arbeit NTM in Deutschland. Ja, wir haben darüber am 2. September eine Gedenkstunde gehabt, auch eine Feierstunde, ähnlich wie ihr sie wahrscheinlich nächste Woche vorhabt. Und Willi und seine Frau, ihr wart dabei, das ist schön, da haben wir uns sehr gefreut. Willi ist ja bei uns Vereinsmitglied auch. Und es ging, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich fand es einfach so schön, es ging uns um die Treue Gottes in dieser Zeit. Ja, wir dürfen derzeit in über 260 Volksgruppen weltweit arbeiten. Wir arbeiten in 30 Ländern und es sind inzwischen schon hunderte Gemeinden in diesen 75 Jahren entstanden. Und überlegt euch das mal, dort, wo einst animistische Beschwörungstrommeln erklangen und Zauberpraktiken herrschten, da werden heute, zum Teil eben dort, wo es Gemeinde gibt, werden Lieder zur Ehre Gottes gesungen. Ist das nicht wunderbar und ein echter Grund zur Freude? Und wir hatten an unserer Gedenkstunde, hatten wir so diesen Leitvers aus dem Korintherbrief. 1. Korinther 15 sagt der Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und als wir so zurückgeschaut haben, haben wir da einfach auch so ein paar Stationen gezeigt und können einfach nur dankbar bekennen. Durch Gottes Gnade ist NTM das, was es geworden ist und im Moment ist. Und es geht um ihn. Es geht um ihn und seine Ehre und es geht um seine Ernte. Und das ist einfach auch ein Vers, den ihr kennt. Ich habe ihn die Tage erst wieder in meiner Bibellese gelesen und das ist einfach, wenn man so sieht, auch diese Verse davor, wo Jesus sagt, und es bewegte ihn innerlich, diese Menschen, er bringt dieses Beispiel von den Menschen, von Schafen ohne einen Hirten. Wir wissen alle, eine hirtenlose Herde, die ist dem Untergang geweiht. Dieses Beispiel nimmt unser Herr und dann sagt er, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Und wenn ihr wachst als Gemeinde, dann dürft ihr euch auch selber fragen, wer, Herr, ist von uns vielleicht jemanden, der auch noch hinausgehen soll? Nicht nur eure Arbeit hier in Gemeinde, in Marienheide und Umgebung, sondern Herr, sende auch aus unserer Gemeinde mehr Menschen in die Ernte. Es ist deine Ernte. Bitte betet doch weiter als Gemeinde auch dafür. Ja, wir sind sehr dankbar, dass wir inzwischen über 100 Mitarbeiter aus Deutschland im In- und Ausland haben. Auch sehr erfreulich ist, ab September ging ja das neue Bibelschuljahr los. Wir haben 20 neue Bibelschüler aus Deutschland und im Missionskurs, also im zweiten Jahr, haben wir 10 und dann noch eine Kandidatin, die in Linguistik sich ausbilden lässt. Also auch das sind alles Punkte, wo wir sehr, sehr dankbar sind. Ja, wir haben jetzt über ein gutes Dreivierteljahr haben wir unsere Gästeküche umgebaut. Und auch da sind wir sehr dankbar, dass das sehr gut ging. Der Speisesaal, im Moment sind wir noch an den Toiletten und den Außenbereich, aber da ging also soweit auch alles gut bis daher. Und dann möchte ich jetzt aus diesem besonderen Grund, ich weiß, ihr kriegt ja sicherlich einige von der Guillotine, aber ich habe euch ein paar besondere Exemplare nochmal mitgebracht, weil es eben wieder um dieses Jubiläum geht. In dieser Ausgabe, da habe ich nur noch zwei mitbringen können, die ist fast vergriffen. Da ging es drum um die Gesamtarbeit, 75 Jahre, gute, interessante Zeugnisse. Und diese letzte Ausgabe ganz gezielt um NTM und die 25 Jahre. Und habt ihr eine Zeitleiste, was so immer passiert, wie es mit den Anfängen war. Also von daher, wen das interessiert, lasse ich euch hier, könnt ihr gerne mitnehmen und mit uns dankbar sein. Ja, ein letztes noch, das steht bald an und da werden wir euch in Kürze informieren. Der Willi, der weiß jetzt als Vereinsmitglied sozusagen schon vor, eine Namensänderung steht an und ihr könnt ihn ja gerne im Anschluss nach dem Gottesdienst dann dazu fragen. Ja, soweit einfach mal ein kleines Update aus unserer Arbeit. Lasst mich einfach noch mal kurz beten, dass wir uns jetzt auf die Predigt vorbereiten können. Herr, du bist der Herr der Ernte und wir danken dir so sehr dafür, dass es um dich geht und um deine Ehre. Und du sagst in deinem Wort, dass du willst, dass alle Menschen errettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Herr, wir danken staunend über so viele Volksgruppen, die inzwischen dein Wort und das Licht des Evangeliums erleben durften, die dich preisen, die dich loben und die mit uns gemeinsam, wie es Offenbarung 5 sagt, mal vor deinem Thron stehen werden und dich gemeinsam anbeten mit uns. Herr, was wird das ein Tag, ein Fest werden? Aber Herr, bis dahin ist noch so viel zu tun und wir dürfen dich bitten, dass du einfach doch mehr Arbeiter sendest und auch aus Marienheide, Herr, dass du Menschen aufs Herz legst, wie sie dir dienen können, ganz konkret. Ja, und wenn wir uns jetzt Gedanken machen wollen, dass du ein Gott bist, der aus Knechtschaft führt, der in die Freiheit hinein führt, dann bete ich, dass du jetzt unsere Herzen und Ohren öffnest. Herr, manches aus der letzten Woche mag vielleicht noch unsere Herzen schwer machen oder uns bewegen oder auch die Sorge für das, was nächste Woche beginnen wird oder kommen wird. Herr, ich bete, dass du jetzt einfach unsere Gedanken zur Ruhe bringst und auf dich hin ausrichtest, dass du geehrt wirst und dass du auch heute zu uns sprechen kannst, Herr. Nimm weg, was uns stört. Vielen Dank für deine Gegenwart jetzt. Amen. Amen. Ich möchte die heutige Predigt nutzen, um einige geistliche Wahrheiten sozusagen und Linien aus dem Neuen Testament aufzuzeigen, die uns aber durch Mose und Josua deutlich werden. Denn das Alte Testament gibt uns ja Geschichten und Beispiele, die in vielen neutestamentlichen Briefen wieder aufgegriffen werden. Und ich denke immer wieder an diesen ganz besonderen Vers im ersten Korintherbrief. Da schreibt der Paulus nämlich, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und weil das so ist, weil das Volk Israel, wie es uns im Alten Testament beschrieben wird, sozusagen dieses Vorbild, dieser Typos ist, das ist das Bild, was dafür steht. Ja, deshalb ist es so gut, dass wir uns damit beschäftigen. Und der Heinz Weber, der hat mal gesagt, das ist ein Bibelschullehrer aus Brake, das Volk Gottes ist die größte Gegenstandslektion des Alten Testamentes. Ich wurde ermutigt zu dieser Predigt durch eben eine Familienfreizeit, die dieser Heinz Weber eben geleitet hat. Und ich habe seine Gedanken hier in dieser Predigt mit einfließen lassen. Er bezeichnet das Buch Josua als den Epheserbrief des Alten Testamentes. Das ist auch eine Formulierung, über die sich mal nachzudenken lohnt. Das Buch Josua als Epheserbrief des Alten Testamentes. Es geht um viele Siege, allerdings auch um eine Niederlage und es geht um einen Kompromiss in diesem Buch. Aber vor allem zeigt es uns das mutige Leben eines Menschen unter der Herrschaft Gottes. Aber bevor wir zu den Lektionen aus dem Buch Josua kommen, müssen wir zunächst zurückschauen, wie Gott sein Volk im zweiten Buch Mose angefangen hat, aus der Knechtschaft zu führen. Und ihr lieben Geschwister, das ist das Thema für heute Morgen, von der Knechtschaft zur Freiheit. Oder aus Knechtschaft zum Sieg. Und folgende Gliederung habe ich vorgenommen, dass wir uns zunächst einmal über uns Ägypten anschauen. Ägypten, das war die Zeit der Fremdherrschaft. Das ist der erste Block. Und dann seht ihr da so ein paar Unterpunkte, werde ich jetzt nicht alle sagen. Aber die drei großen Abschnitte, danach geht es in die Wüste. Und die Wüste, das lesen wir besonders im vierten Buch Mose, ist eine Zeit der Eigenherrschaft. Und schließlich Kanaan. Da geht es dann um die Gottesherrschaft. Nimm ein. Ja, das ist so der Fahrplan für heute Morgen. Also, zunächst zu Ägypten, die Fremdherrschaft. Es geht um die Notwendigkeit der Erlösung. Die Frage nach Erlösung kommt ja immer dann auf, wenn ich gebunden bin, wenn ich mich in Schwierigkeiten befinde oder aber einfach in bedrückenden Umständen. Wir haben ja auch bei den Gebetsanliegen einige gehört. In denen andere vielleicht über mich bestimmen, mich einengen. Und das Volk Israel befand sich in Ägypten ganz ohne Zweifel unter einer solchen Fremdherrschaft. Ich möchte das anhand einiger Stellen kurz belegen. Da heißt es in 2. Mose 1, Vers 10, da sagen die Ägypter, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen. Eine andere Übersetzung sagt, wir wollen sie mit List niederhalten. Also wir merken, bei den Ägyptern, da war dieser Gedanke der Täuschung. Und in Vers 11 heißt es weiter, darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Sie dienten, sie waren nicht frei, bekamen schwere Lasten aufgelegt. Vers 13, darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Zwangsarbeit und Gewalt als klare Zeichen der Unterdrückung und Fremdherrschaft. Und als dann Mose und Aaron das erste Mal vor Pharao erscheinen, da heißt es in Kapitel 5, Vers 9, schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben. Das Volk Israel wurde fremdbestimmt, es diente Ägypten. Und doch, das ist eine Realität bis heute. Wenn Menschen so tief in Abhängigkeit und Gebundenheit stecken, dass dann sie oft gar keine Sicht für den Ausweg haben. Manche haben sich aufgegeben oder den Umständen ergeben. Da kann jede Hoffnung auf Änderung, auf Befreiung erloschen sein. So ähnlich muss es den Israeliten gegangen sein. Denn als Aaron und Mose dem Volk erzählen, dass der lebendige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sie befreien möchte, da lesen wir in Kapitel 6, Vers 9, sie aber hörten nicht auf sie vor Kleinmut und harter Arbeit. Ist das zu fassen? Da gibt es dieses Angebot auf Freiheit, auf Ende der Knechtschaft. Und das Volk hört nicht drauf. Sie hatten sich damit abgefunden, mit ihrer miserablen Situation der Fremdbestimmung. Weiß nicht, wie es dir geht, ob du vielleicht in gewissen Lebensumständen steckst, wo du auch schon resigniert hast, wo du vielleicht gesagt hast, das wird sich nie ändern. Aber wisst ihr was? Dieser Zustand der Ägypter, das ist auch unser Zustand. Das finden wir nämlich deutlich im Epheserbrief. In Epheser 2 lesen wir die bekannten Verse. Entschuldigung, das habe ich jetzt ganz, wer das nachschlagen will oder nachlesen möchte. Aber das war unser Zustand. Ja, und im Epheserbrief, da lesen wir, auch ihr, und achtet mal auf die Bereiche, die Notwendigkeit der Erlösung, ich habe sie unterstrichen, die Notwendigkeit der Erlösung zeigen. Auch ihr, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, und dem Lauf dieser Welt, dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns. Wie auch die anderen, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bedürfnissen der Verheißung. Und jetzt auch, denn ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Auch unsere Situation war hoffnungslos. und es war uns nicht möglich, uns zu erlösen. Und daher, das führt mich zu meinem nächsten Punkt, Erlösung muss von außen kommen. Irgendwann gewann dann auch Israel die Erkenntnis, dass, wenn Erlösung geschehen sollte, die Kraft und die Rettung nicht von ihnen kommen sollte. Israel als Hirtenvolk hatte überhaupt keine Chance gegen die Ägypter, die damals ja das herrschende Kulturvolk waren. Habt ihr schon mal das Wort gehört, das Sprichwort, wer im Bergwerk verunglückt, kommt alleine nicht mehr heraus. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, 2010 war in Chile dieses schwere Unglück im Oktober, sozusagen im Oktober 2010 gerettet wurden. 33 Bergleute wurden verschüttet in einer Tiefe von 700 Metern. Und sie waren davon abhängig, dass rechtzeitig Hilfe von außen zu ihnen gezogen wurde. Es war ein riesiges Medienereignis. Man hat dann einen Tunnel gegraben und hat dann sie mit Sauerstoff und nötigen Dingen versorgt. Und nach 2 Monaten, 69 Tagen, sind sie dann befreit worden. Das ist 2015 in einem Film festgehalten worden, 69 Tage Hoffnung. Aber das war so. Sie waren im Bergwerk verunglückt und keine Chance. Sie waren auf Hilfe von außen angewiesen. Und genau das hatte Gott vor. Er hatte bereits die geschehene Unterdrückung der Israeliten fast 400 Jahre zuvor Abraham angekündigt. 1. Mose 15 lesen wir das. Aber auch schon den Fakt, dass er sie erlösen würde. Sie werden dienen müssen, sagt er Abraham. Und es gibt nichts, was ihn überrascht. Und wisst ihr, das ist so tröstlich, weil er ist derselbe Gott heute. In welcher Situation du dich auch gerade befindest, ihm ist es doch bekannt. Und deshalb, weil wir es nicht konnten, sorgt Gott für die Erlösung. Er ruft Mose und kündigt ihm an, ich werde mein Volk befreien. Und noch mehr, er sagt zu dem Volk, 2. Mose 6, 6 bis 8, ich will euch aus eurer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und große Gerichte. Und dann sagt er dem Pharao in Kapitel 5, Vers 1, das göttliche, ich will, lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk ziehen. Und wisst ihr, das lernen wir daraus. Die Geschichte der Erlösung kennt keine zweite Hauptfigur. Erlösung geschieht allein durch Gott. Alles andere ist Beiwerk und nimmt Gott die Ehre. Dieses Aber, dieses göttliche Ich will, was geschieht? Immer wenn Gott sagt, ich will, dann stellt sich auch der Feind Gottes dem entgegen und er versucht es. Wo immer Gott sich offenbart, wo immer Gott etwas tun möchte, ich denke, das erlebt ihr auch als Gemeinde oder habt es in den 10 Jahren erlebt, wenn es um Wachstum ging, wenn es um Evangelisation ging, um Dinge, die angefochten sind, ist der Feind Gottes auf dem Plan. Er will nicht zulassen, dass wir Dinge tun, die Gott groß machen und seine Ehre vergrößern. Nein, der Feind kämpft. Und so auch hier, und es ist total interessant, wenn wir uns mal anschauen, wie der Pharao mit dem Volk umgeht. Und achtet doch mal darauf, wie aktuell das ist. 3 Vorgehensweisen, die wir sehen, wie der Pharao mit dem Volk umgeht. Das erste ist 2. Mose 8, Vers 21. Da sagt er, du kannst doch bleiben, wo du bist. Er sagt nämlich, geht opfert eurem Gott hier im Lande. Klingt doch eigentlich gut. Super. So nach dem Motto, bist du plötzlich etwas religiös geworden? Ach, du kannst doch bleiben, wo du bist. Trenn dich doch nicht von mir, wir müssen doch in der Kirche arbeiten. Bleib unter meinem Einfluss. Warum willst du denn was Neues? Bist doch als Kind getauft worden. Willst du jetzt auf einmal radikal werden? Sei doch nicht gesetzlich. Ja, alles solche Dinge. Solche Scheinargumente, kennt ihr sowas? Aber Gott sagt dazu ein klares Nein. Dieses erste Angebot, du kannst bleiben, wo du bist. Nein, sie waren immer noch in Knechtschaft und deshalb sagt Gott Nein. Das zweite, da sagt er, du kannst doch teilweise gehen. 2. Mose 10, Vers 10, nur die Männer sollen ziehen. Einen Teil ziehen lassen. Satan gründet quasi eine GmbH, Gläubige mit beschränkter Hingabe. Ja, wir lachen da vielleicht drüber, aber überlegt doch mal, ist das nicht oft so? Kennt ihr nicht auch Christen, denen es so geht? Geh doch nur zum Teil. Ja, geh zum Gottesdienst und zum Hauskreis oder zur Jugendstunde. Aber in den Bereich Finanzen und Sexualität wirst du doch dir wohl nicht reinreden lassen. Lebe, wie du willst. Dieser Spagat geht letztlich nicht gut. Letztlich sind es Zweifel an der Liebe Gottes. Meint Gott es wirklich gut? Kann ich ihm wirklich meine Ehe, meine Sexualität, meine Finanzen, kann ich ihm das wirklich ganz anvertrauen? Meine Lebensplanung? Ja, okay, Ehebruch ist nicht okay. Das verstehe ich. Aber du sollst dir keine Schätze im Himmel, auf Erden sammeln? Andere würden das vielleicht kluge Lebensvorsorge nennen. Aber darf ich dich einfach mal so persönlich fragen, gehört Gott dein Haus, dein Auto, dein Besitz, deine Freizeitgestaltung? Oder sagst du auch nur, naja, so ein bisschen religiös ist doch ganz okay. Wisst ihr, Satan möchte dich und mich in dieser GmbH festhalten. Gläubige mit beschränkter Hingabe. Denn die beschränkte Hingabe, die ist oft der Grund, warum unser geistliches Leben oft so armselig ist. Warum wir uns so viel einladen oder einfallen lassen müssen, um Leute einzuladen, Außenstehende zu locken. Kann das sein, dass es auch daran liegt, weil unser Leben nicht mehr diese Ausstrahlung hat und anderen vorlebt, was es heißt, ganz unter der Herrschaft Gottes zu stehen? Ich bin da manchmal echt auch über mich selber betroffen und schäme mich, dass ich unseren Kindern da oft so ein schlechtes Vorbild bin. Wenn es um Ungeduld geht, um Lautwerden. Aber das neu zu lernen und immer wieder zu Gott zu kommen und ihm ganz unser Leben anvertrauen. Aber da merkt ihr schon, das ist von damals ist heute nicht anders. Und das Letzte, du kannst gehen, trenn dich aber nicht ganz. Auch das eine interessante Taktik. Da sagt er nämlich, 2. Mose 10 lesen wir das, dient dem Herrn, nur eure Schafe und Rinder lasst hier. Mit anderen Worten, lasst doch die Verbindung nicht ganz abbrechen. So ein bisschen noch dabei sein. Guckst du immer noch dieselben Zeitschriften und Filme von deiner Zeit vor deiner Bekehrung? Sieht dein Kleiderschrank noch genauso aus? Lässt du dich von der Werbung und Mode prägen? Die Botschaft Gottes auch hier ist radikal. Zieh aus, und zwar mit allem, was du hast. Du hattest in Ägypten ein Land der Fremdbestimmung und der Knechtschaft. Du kannst nicht mit dem Feind Gottes spielen. Lies die Geschichte von Simson und Delila in Richter 16, wenn du dafür einen Beleg benötigst. Du kannst nicht über ein siegreiches Leben in Kanaan nachdenken, wenn du noch mit einem Bein in Ägypten stehst. Ist uns das bewusst? Die Botschaft Gottes ist die Botschaft eines radikalen Herrschaftswechsels. Schließ keine Kompromisse, sonst gibt es keinen Sieg. Wenn du es noch nicht getan hast, und es ist eine Aufforderung, auch ich stelle mich voll darunter, fang an mit geistlicher Hygiene. Wo ist der Dreck in deinem, in meinem Leben, der unser altes Leben ausmachte, aber gar nicht mehr sein sollte? Hast du in deinem Leben, in deinem Herzen noch ein Stück von diesem Ägypten zurückgelassen? Geht es dir wie Lots Frau, die sich doch so gerne nochmal umdrehen möchte nach all den schönen Dingen, die sie in Sodom hatte? Schließ keine Kompromisse, wenn du das mitnimmst von heute Morgen und diese Vorgehensweise Satans durchschaust. Schließ keine Kompromisse, sondern nimm dir Zeit für geistliche Hygiene. Und der Punkt ist, Erlösung geschieht durch Gottes Handeln. Gott allein rettet die Welt, aber, und das ist das Tröstliche auch, er tut es nicht allein. Denn, das ist der nächste Punkt, Erlösung geschieht hier durch ein Werkzeug, Mose. Und hier ist auch ein ganz wichtiges Prinzip, was in dieser Zeit und auch unter christlichen Methoden manchmal doch verwässert wird. Aber das ist Fakt. Geistliche Ziele können nur durch geistliche Menschen mit geistlichen Methoden erreicht werden. Wenn wir meinen, wir können das ein oder andere wegstreichen davon, dann erleiden wir Schiffbruch. Nochmal, geistliche Ziele können nur durch geistliche Menschen mit geistlichen Methoden erreicht werden. Nein, der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Und wenn wir uns jetzt mal den Mose anschauen, dann lasst uns mal auf die Dreiteilung seines Lebens schauen. Ich muss sagen, ich predige sehr gerne über den Mose, weil ich finde eine total faszinierende Persönlichkeit. Schaut mal an, die ersten 40 Jahre seines Lebens wächst er auf am Hof Pharaos als Prinz. Er hat die beste Ausbildung genossen, die es damals gab. Er soll der kommende Herrscher Ägyptens werden. Und dann sagt er, Mose ist jemand. Und was sagt er? Ich kann. Ausgebildet, ich weiß das, ich kann das. Und wisst ihr, was interessant ist? Für diese 40 Jahre, schaut mal da unten hin, hat die Bibel ganze 4 Verse Raum. Dieser Mann, dieser tolle Macher, 40 Jahre, der Bibel ist das nur 4 Verse wert. In der Rede des Stephanus in Apostelgeschichte 7 heißt es, Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und er war mächtig in Worten und Werken. Wir können davon ausgehen. Wir würden sagen, diese ersten 40 Jahre, das waren die besten Jahre. Es war eine Zeit, in der sich Mose auf seine Stellung und auf seine Kraft etwas einbildete. Aber seine eigenen Bemühungen enden im Tod und Mord. Man liest nichts von der Rolle Gottes in seinem Leben oder seiner Ausrichtung auf ihn. Mose braucht Gott nicht in dieser Zeit. Er ist ja selbst jemand. Aber, und das ist das Radikale und die ernüchternde Erkenntnis, Mose ist in diesen Jahren unbrauchbar für das Reich Gottes und unbrauchbar als Werkzeug. Lasst uns die nächsten 40 Jahre anschauen. Mose kommt in die Hochschule Gottes. Er studiert Schafologie. Ja, Schafhirten waren dort üblicherweise Knechte oder Frauen. Aber beide galten nicht viel. Was für ein tiefer Fall. Aufgrund eines eigenen Versagens lebt er nun 40 Jahre im Exil. Habt ihr euch eigentlich jemals gefragt, warum ein ägyptischer Prinz wegen eines Mordes einem Sklaven das Land verlassen muss? Ein Aufsehertod, man könnte sagen, zu damaligen Zeiten, na und? Aber schließlich war er doch der Prinz von Ägypten. Aber die Geschichtsschreibung zeigt uns, das fand ich sehr interessant, dass er einen weiteren Stiefbruder hatte, der auf seine Abstammung schielte. Und deswegen musste er um sein Leben fürchten. Mose, jetzt merken wir einen anderen, Mose ist auf einmal niemand. Er vergräbt sich in der Wüste, er muss um sein Leben fürchten. Er denkt, ich kann nicht. In dieser Phase spielt Gott auch vielleicht keine Rolle. Er sagt, ich kann nicht, und 2 Kapitel haben wir immerhin. 2 Kapitel berichten uns über diese Phase seines Lebens. Und dabei sind es doch die besten Mannesjahre. Es ist ein deprimiertes Zurückziehen von Mose. Nein, Gott kann mich nicht gebrauchen. Und dann schauen wir uns mal die letzte Phase an. Diese 40 Jahre in der Zeit von 80 bis 120 Jahren, das macht es natürlich auch so einfach. Man kann so die Lebensabschnitte von dem Mose so sehen. Und wisst ihr, von diesen Jahren kommen die wichtigsten Erzählungen. Das ist jetzt mal eine Ermutigung für die Senioren unter euch in der Gemeinde, ja? Also, bücherweise berichtet das Alte Testament davon und greift diese Geschehen in vielen, vielen Büchern auf und nimmt Bezug bis ins Neue Testament. Das 5. Buch Mose ist nach dem Psalm das meistzitierte Buch des Alten Testamentes, des Neuen Testamentes. Und Mose fällt uns auf als das Werkzeug Gottes. 40 Jahre als Führer des Volkes. 40 Jahre, wo er die verlorenen Jahre zuvor segnet. Wie regiere ich ein Volk? Jetzt geht es nicht mehr darum, ob Mose jemand ist, nein oder nicht, sondern Mose lernt, und das ist das Wichtige, Gott kann. Seht ihr den Unterschied von ich kann zu ich kann nicht bis hin zur Erkenntnis, Gott kann. Gott ist der, der Moses Leben prägt. Mose sagt, mir ist es zu schwer, Herr, aber du kannst. Was hat das für eine Auswirkung auf dein und mein Leben? Vielleicht bist du ja jemand, der gerade so in der Blüte steht, seine Ausbildung abgeschlossen hat, sein Studium, und du sagst, ich bin doch wer. Ja, erfolgreicher Abschluss, ich kann reden, gib mir Leitungsverantwortung. Aber dann, nach Mosebuch Vorbild, bist du unbrauchbar. Vielleicht bist du aber auch jemand, der am liebsten 2 Zentimeter unter der Teppichnarbe geht. Ich bin niemand. Gott kann mich nicht gebrauchen. Das klingt vielleicht gut, aber es ist eine vollkommen falsche Einschätzung. Weil du den Blick weg von Gottes Allmacht auf dich und deine Fähigkeiten siehst. Schau von dir weg. Und der Mose trifft nach 40 Jahren diese heilige Entscheidung. Davon lesen wir im Hebräerbrief. Da heißt es, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Mose hatte seinen Platz aus Gottes Perspektive eingenommen. Nicht ein Name in der Stammhalterschaft Ägyptens, sondern ein Werkzeug in Gottes Hand. Darf ich dich einfach mal fragen heute Morgen, wie sieht das bei dir und bei mir aus? Sind wir Werkzeuge in Gottes Hand? Vertraust du ihm wirklich ganz? Bist du bereit, Platz und Stellung in dieser Welt aufzugeben, um groß bei Gott zu sein, wenn er es von dir verlangt? Bevor eine Schwester von uns aus Struxfeld ins Krankenhaus kam, hat sie mir ein bewegendes Lied gezeigt. Und darum ging es darum, praktisch, dass man doch nur ein Leben hat, dass es kurz ist und dass wir nicht verweilen sollen, es mit Nichtigkeiten zu verbringen. Und ich möchte dich herausfordern, einfach mal dein Leben vor Gott in seinem Licht Revue passieren zu lassen und dich zu fragen, wo du stehst. Wir gehen einen Schritt weiter, wir kommen zur Wüste. Jetzt kommt die Eigenherrschaft. Zunächst folgt die große Befreiung. Das Volk war nach diesen 10 mächtigen Plagen ausgezogen. Es war nach trockenen Fußes durch das Rote Meer gezogen und schließlich zum Berg Sinai gekommen, wo es die 10 Gebote und weitere Vorschriften erhalten hatte. Geschichtlich geht es dann nach dem 2. Buch Mose mit dem 4. Buch Mose weiter. Es ist das Buch des Wandelns. Und in dieser Wüstenwanderung erfahren wir sehr viel über das Herz des Volkes Gottes. Und wisst ihr, und auch das, denkt nochmal an den Korintherbrief zurück, wo Paulus sagt, das Volk Israel ist uns zur Warnung und als Beispiel geschrieben. Denn ehrlich gesagt, mit all dem, mit dem das Volk Israel zu tun hatte, haben du und ich auch in unserer Zeit zu tun. Das erste ist, das Ich steht im Mittelpunkt. Vielleicht kennen manche von euch Frank Sinatra, der sang das Lied I Did It My Way. Ich hab's so wie ich gemacht, auf meine Weise. Das hat bezeichnenderweise auch Gerhard Schröder und manch andere Prominente dann für sich in Anspruch genommen und als ihr Lebensmotto ausgegeben. Ich hab's nach meinem Weg gemacht. Und das ist auch die Melodie, die das Volk anstimmt. Paulus würde formulieren, sie wandeln im Fleisch, selbstregierend. Ja, befreit aus der Herrschaft Ägyptens, aber nicht ein Leben im Land der Verheißung und des Segens. Sie lebten ihr Leben selbstbestimmt. Ein Leben in der Wüste, ein Leben in Eigenherrschaft. Und wisst ihr, und diese Eigenherrschaft, die bringt bestimmte Kennzeichen mit. Ich möchte einfach nur so ein paar aufzeigen. Es geht schon los, 4. Mose 10, 33, sie waren gerade 3 Tage unterwegs auf dem Weg nach Kanaan Und dann heißt es in Kapitel 11, Vers 1, und das Volk klagte, dass es ihm schlecht gehe. Ja, Klagen, Ungeduld. Herr, das geht mir nicht schnell genug. Wir leben ja in einer Zeit der sofortigen Bedürfnisbefriedigung. Ja, heute bestellt, morgen da. Kaufe erst, zahle später. Ja, das ist ein ganzes Lebensmotto. Ja, indem wir einfach leben und uns gar nicht unbedingt entziehen können. Wir leben in einer Gesellschaft, die Geduld nun mal einfach nicht lehrt. Wenn ich im Mittelpunkt stehe, muss es auch nach meiner Pfeife gehen. Zack, zack. Nur ein paar Verse später, in Kapitel 11, Vers 4 heißt es, und auch die Kinder Israels fingen an zu weinen und sie sprachen, wer wird uns Fleisch geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt und unsere Augen sehen nichts als Manna. Kann man das glauben? Sie haben diese gewaltige Befreiung erlebt und dann wird gemotzt. Kennt ihr das nicht auch von euch? Von mir kenne ich's. Es kommen Habsucht und Begehrlichkeiten auf. Haben wir nicht ein Anrecht darauf? Das gönne ich mir jetzt. Das sind alles so Aussagen aus der Werbung, die eben um dieses Ich kreisen. Ja? Ich glaube, ich hatte es hier schon mal gesagt, jemand hat mich mal darauf hingewiesen, ist euch mal aufgefallen, dass die ganzen Produkte von Apple das I im Mittelpunkt haben? iPhone, iPad. I ist Englisch für Ich. Ich, es ist mein Telefon. Es ist mein Tablet und meins, ja, das drückt eine Lebensgesellschaft aus. Ich stehe im Mittelpunkt. Und wisst ihr, dann denkt man manchmal so, ja, wir wissen um den schmalen Weg, aber wollen doch zu gerne manches Mal auf dem breiten Weg die Dinge auch mitnehmen. Es geht um Gerede. Es gibt diesen Aufstand in 4. Mose 12. Wegen der Frau des Mose. Sie war eine Kuschiterin, das heißt, wir dürfen annehmen, es war eine Farbige. Was da alles mitschwingt, darf man ja nicht so offen sagen heute. Draht, schlechte Rede, Richtgeist, all das schwangen da mit. Redet der Herr etwa nur durch Mose? War auch so eine Eifersucht. Wer steht wieder im Mittelpunkt, wenn wir das fragen? Warum darf der denn das machen? The Big I, das große Ich. Doch dann geschieht etwas Tragisches, Kadesh Barnea, der Wendepunkt in der Geschichte. Eigentlich sollte es jetzt in das Land gehen. Und ich denke, ihr kennt die Geschichte von den Kundschaftern. Und wie das Volk zurückkommt und sagt, wir können es nicht schaffen. Und ja, sie konnten es nicht schaffen. Aber der Gott, der sie mit starker Hand aus der Knechtschaft befreit hatte, der Wunder und Wunder hat sie erleben lassen, sollte der jetzt nicht in der Lage sein? Stattdessen weigert sich das Volk, die Segnungen anzunehmen, die Gott ihnen gegeben hat. Und jetzt haben sie die Wahl zwischen Ungehorsam und Gehorsam, zwischen Glauben und Unglauben. Aber leider siegt der Unglaube. Übrigens an dieser Stelle eine kleine Randbemerkung. Wir haben immer eine Wahl. Wenn man sich so passiv macht, Mann, ich konnte mich dem nicht entziehen. Nein, wir haben immer eine Wahl. Und hier ab dem 13. Kapitel in 4. Buch Mose sehen wir den Tiefpunkt der Geschichte Israels. Es geht zurück im Kreis. Es folgen 40 verlorene Jahre. Wie gesagt, Paulus hätte gesagt, sie wandeln im Fleisch. Ein Leben in der Eigenherrschaft. Ja, und wenn man diese Kapitel durchgeht, es geht immer und immer weiter. Die Rebellion, wir lesen von der Rotte Korah, Datan und Abiram, angesehene Männer, da heißt es, und sie versammelten sich und sprachen gegen Mose und Aaron, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und er herrscht in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Kennt ihr das? Rebellion gegen die Ältesten, gegen die Leiter der Gemeinde? Wo Rebellion gegen Autorität ist, darin wird sich auch mein Verhältnis zu Gott ausdrücken. Mein Ich steht wieder im Mittelpunkt. Ich kann es nicht ertragen, dass andere über mich gesetzt sind. Ich denke, in den 10 Jahren habt ihr auch da vielleicht manches Leidvolle mitmachen müssen. Es geht um falsche Anschuldigungen, 4. Mose 17, um Murren. Ihr habt das Volk Gottes getötet, müssen sie sich anhören. Ja, dabei hatte Gott gerichtet. Dann kommen nicht objektive Wahrheiten. Ich übernehme keine Verantwortung mehr. Unzufriedenheit, undankbar, 4. Mose 21. Wichtig, dieser Wert der Dankbarkeit. Ich habe hier mal über die Dankbarkeit bei euch gesprochen auch. Und da müssen wir uns immer wieder uns die Dankbarkeit vor Augen halten. Seid dankbar in allen Dingen. Aber wo Unzufriedenheit und Undankbarkeit herrscht, da habe ich den Anspruch, dass ich kriege, was ich verdient habe. Ist das nicht eine verkehrte Welt? Denn als Christen bekomme ich ja gerade von Gott das, was ich nicht verdient habe. Und zum Schluss, auch das in unserer Gesellschaft uns überhaupt nicht fremd, Hurerei und sexuelle Ausschweifung, 4. Mose 25. Das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Die Ethik der Moderne, Partnerwechsel, vorehelicher Sex ist okay. Lebe deine geschlechtliche Ausprägung frei. Nimm dir doch, wenn du denkst, Gott will es dir nicht geben. Oder ganz aktuell, Ehe für alle? Na klar. Diese Ethik hält auch Einzug in das Volk Israel. Wir nehmen uns, was Gott nicht gegeben hat. Wusstet ihr zum Beispiel, dass im Vorfeld der Bundestagswahl kam das auf, dass die jungen Grünen, also die, so wie es die Junge Union gibt, so sind die Nachfolger, also die jungen Leute der Grünen, wusstet ihr, dass sie in ihrem Parteiprogramm die Auflösung aller verbindlicher Lebensgemeinschaften als Ziel ausgegeben haben? Das ist interessant. Keine Ehe, kein gar nichts mehr. Jeder kann mit jedem, freie Welt. Wie konnte es nur so weit kommen, wenn man sich diese Zeit der Wüstenwanderung und der Eigenherrschaft anschaut? Ich hoffe, dass ihr eindrücklich heute Morgen wieder da mitgenommen habt aus dem Volk Israel und diesem Beispiel. Lebe nicht selbstbestimmt, sondern vertraue dem Herrn ganz und zieh ein in das Land, das der Herr dir von Anfang an geben wollte. Denn wisst ihr, eigentlich war das Volk Israel befreit von Knechtschaft, aber Israel lebt jetzt einen Lebensstil, der mit Nachfolge nichts zu tun hat. Sie kommen nicht hinein, weil sie sich nicht genug anstrengen, sondern weil sie nicht bereit sind, Gott zu vertrauen, ihm zu glauben und seine Verheißungen in Anspruch zu nehmen. Aber wisst ihr, zum Glück muss ich hier nicht aufhören, denn sie sind ja nicht dabei geblieben. Und damit komme ich zum dritten Punkt, Kanaan, die Gottesherrschaft. Die Fußsohlenregel, ich erkläre gleich noch, was ich damit meine. Nimm ein, das ist der Auftrag. Das Buch Josua, jetzt verlassen wir das 4. Buch Mose und gehen zum Buch Josua. Das Buch Josua steht für ein siegreiches Leben im Geist. 29 Siege werden uns in diesem Buch berichtet. Es gibt eine Niederlage, Ai, ihr wisst darum, sie ist selbst verschuldet und ebenso einen selbst verschuldeten Kompromiss. Josua, der Namensgeber unseres Herrn Jesus war auch schon circa 103 Jahre bei Beginn des Buches. Willi, ich weiß, du hast bei uns auch mal über Buch Josua gepredigt. Und das Buch Josua beginnt wunderbar. Ist ein bisschen länger, ihr kennt es. Sonst lasse ich es auch einfach nur angeschlagen wegen der Zeit. Aber da sind so wunderbare Verse drin. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und ziehe über den Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jetzt guckt, Vers 3. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten. Jetzt Achtung. Habe ich euch gegeben. Wie ich es Mose verheißen habe. Später niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Wisst ihr, vielleicht hat der Josua die Ansage einer klaren Strategie erwartet. Josua, also pass auf, du teilst dein Volk, dann kommst du von da, dann machst du das so. Josua war ja schon mal hier gewesen. Er war ja einer der Kundschafter. Er kannte die Einwohner und die Mauern. Aber Gottes Antwort, das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn man sich diesen Text durchliest, Gottes Antwort ist so viel besser. Er steckt das Gebiet ab. Guck dir mal, Vers 3 und 4. Ich habe es dir gegeben. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten. Und dann erhält er noch in Vers 6 diese Verheißung. Du wirst das Land als Erbe austeilen. Er darf erleben, was Mose nicht vergönnt war. Und dann kriegt ihr am Ende noch diesen Ermutigung mit, sei Trost und unverzagt, denn der Herr ist mit dir in allem, was du tun wirst. Hier im Land Kanaan ist alles anders. Ich bin derjenige, der handelt. Also Moses Frage, wer bin ich denn, spielt überhaupt keine Rolle, sondern Gott ist der Handelnde. Vielleicht lest ihr einfach mal in den kommenden Tagen und Wochen die Bibel unter diesem Aspekt, dass er der Handelnde ist. Es geht nicht um die Frage, ob Josua handeln kann, sondern ob er gehorsam ist. Es kommt immer in deinem und meinem Leben auf die Frage zurück, vertraust du deinem Herrn? Wir sagen manchmal, es ist die Landeinnahme, aber eigentlich, Israel erobert ja nicht wirklich, sondern eigentlich geht es um Inbesitznahme ihres Eigentums. Gott hatte es ihnen schon gegeben. Jetzt muss es nur noch nach außen sichtbar werden. Gott verheißt es Abraham, Isaak und Jakob. Und guck mal, zum Beispiel in 1. Mose 35 schon, eben über 400 Jahre vorher, oder in 5. Mose 11, alles Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer sein. Von der Wüste bis an den Berg Libanon, und so weiter. Niemand wird euch widerstehen können. Furcht und Schrecken vor euch wird der Herr über alles Land kommen lassen. Merkt ihr, er ist der Handelnde. Und die Fußsohlenregel besagt, wenn man das mal überträgt, dass wir bereits alles haben. Jedes Stück gehört ihnen. Es wird aber nicht sichtbar, bis sie ihr Fuß auf das Land gestellt haben. Die neutestamentliche Brücke ist eben Epheser 1 bis 3. Da heißt es, wir sind gesegnet mit hier und da etwas Gutem, oder? Kein Protest. Mit allen geistlichen Segnungen im Himmel mit Christus. Du hast allen Segen. Wisst ihr, wie oft leben wir eigentlich, als würde uns Gott mit einem mickrigen Taschengeld abspeisen? Und dabei lesen wir im Epheserbrief, Gott, du hast alle geistlichen Segnungen. Ja, und im Epheser 2, Vers 10 sagt er sogar noch, selbst die guten Werke hat Gott schon in dir vorbereitet. Und jetzt merken wir, Erlösung, und das ist ganz wichtig, Erlösung hat immer zwei Seiten. Nämlich die Erlösung aus Knechtschaft und zweitens die Hingabe eines Lebens aus Dank und Liebe. So wie Karfreitag und Ostersonntag zusammengehören. Wie Beerdigung und Auferstehung zu neuem Leben zusammengehören. Wir sind befreit für etwas. Und das letzte, Sieg durch Glauben. Uns ist klar, dass das Leben in Kanaan nicht bedeutet hat, dass es jetzt keinen Kampf mehr gab. Im Gegenteil. Es steht für unser Leben in Heiligung, das sich bewähren muss, ein Leben. In dem Moment, wo wir Gott ernst nehmen, werden Anfechtungen, Herausforderungen in unser Leben kommen. Josua 6, Vers 1, Jericho aber war verschlossen, heißt es dort. Verwahrt, fest. Es gibt befestigte Städte, es gibt den Widersacher. Und der Jakobus spricht in seinem Wort, in seinem Brief, von Anfechtungen als der Normalfall. Ja, es kennzeichnet dein und mein Leben. Unser Glaube wird geprüft. Gott erlaubt Dinge oder er inszeniert Begegnungen in deinem und meinem Leben, in deinem Alltag, um zu sehen und dein Herz zu prüfen. Aber es kommt auf deine Einstellung an zu diesen Umständen. Es ist nicht das Problem, dass es die Probleme gibt, sondern wie du damit umgehst. Und deshalb benutzen wir doch nicht unseren Charakter oder unsere Persönlichkeitsstruktur als Ausrede, dass wir uns nicht von Gott verändern lassen müssen. Bleib nicht stehen, wo du bist. Verzage nicht vor Jericho sozusagen. merke bzw. vergiss nicht, die menschliche Seite ist nicht alles, was es zu einer Sache zu sagen gibt. Nicht alles, was deine menschlichen Augen sehen. Es gibt eben immer auch die göttliche Perspektive. In Kapitel 6, Vers 2 sagt er, und der Herr sprach zu Josua, siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Das ist das Aber des Glaubens. Er ist der Anfänger und Vollender. Aber Gott ruft das Volk nicht zur Passivität auf, und ich fasse zusammen, ihr kennt ja den Bericht von dem Sieg über Jericho. Interessant war nur, wisst ihr noch, wer vorne anstand? Nicht die besten Kämpfer, die stärksten Krieger, sondern die Priester. Man könnte sagen, das war überhaupt kein militärischer Schachzug, das war ein Gottesdienst. Ja? Die sind da rumgegangen, haben nicht gekämpft, es war ein Gottesdienst. Sie haben das Wichtigste, die Erinnerung an Gottes Wort und sein Handeln, haben sie vorne abgestellt. Denkt nochmal an diesen Vers zurück. Geistliche Ziele können nur von geistlichen Menschen mit geistlichen Mitteln verwirklicht werden. Jericho ist nicht am ersten, nicht am zweiten und auch nicht am fünften Tag gefallen. Da sehen wir, Gott verlangt manchmal auch etwas Geduld. Aber wie beten wir? Beten wir aktiv? Drückt dein Gebetsleben aus, dass du aktiv bist? Wenn wir unsere Gebete hören, dann kriegen wir einen Eindruck von unserem Gottesbild. Was traue ich in meinen Gebeten Gott zu? Was sagt das etwas über meine Ausdauer für Anliegen? Wie lange muss ich die Jerichos meines Lebens umkreisen? Am siebten Tag zogen sie siebenmal um Jericho. Man musste ungefähr so eine halbe Stunde einen Weg, sagt man, darum ziehen. Und dann machten sie dieses Kriegsgeschrei, warum? Denn Gott hatte Jericho in ihre Hand gegeben. Und jetzt mal eine Frage, die eigentlich interessant ist, aber auch eine klare Antwort hat. Wäre Jericho an diesem Tag gefallen, wenn die Mauern noch zehnmal stärker wären, wenn Israel noch zehnmal weniger Personen hätte? Der Sieg hat weder mit den Problemen noch mit den Kämpfen zu tun, sondern mit dem Sieger, der alles in den Händen hält. Wer hat den Sieg errungen? Josua? Nein, der Herr. Und deshalb gehört auch der ganze Ruhm und die ganze Ehre Gott. Und das ist auch interessant. Darf sich das Volk von diesem ersten Sieg etwas nehmen? Nein. Warum? Jericho war wie die Erstlingsfrucht. Und bei jeder Ernte sagt Gott, das ist mir. Im Buch Josua werden drei Städte ganz zerstört. Jericho, Ai und Hazor. Jericho aber war die erste Stadt. Und das ist schon interessant. Das sagt Gott, das ist meins. Das ist die Erstlingsfrucht. Ich komme zum Schluss. Hier nochmal diese wichtige Aussage. Wir haben uns heute Morgen drei Abschnitte aus dem Leben des Mose angeschaut. Und die Frage ist doch, wo stehst du? Ich kenne euch ja nicht. Lebst du noch im Land Ägypten? Unter der Fremdherrschaft? Wenn das so ist, dann ist deine Herausforderung heute Morgen, zieh aus. Erlebe die starke Erlösung Gottes. Aber vielleicht hast du Befreiung erlebt, aber du lebst noch in der Wüste. Lebst ein eigenbestimmtes Leben. Was ist deine Herausforderung heute Morgen? Bleib nicht bei diesem Lebensstil. Lebe nicht als fleischlicher Christ, sondern zieh ein. Geh nach Kanaan. Nimm ein. Wisst ihr, ich bin dieses Jahr 46 geworden, also gar nicht so weit weg von Mose, aber ich bin mir bewusst, dass ich nicht erst ein Drittel meines Lebens, sondern wahrscheinlich schon sehr viel mehr als die Hälfte meines Lebens hinter mir habe. Aber egal wie alt du bist, du und ich, wir müssen uns die Frage stellen, wie und was hat deine letzten Jahre ausgemacht und wie und wofür willst du die nächsten Jahre deines Lebens einsetzen? Ich möchte euch diese Frage einfach mitgeben, verbunden mit diesen drei Punkten: Ägypten, die Knechtschaft, die Fremdherrschaft, die Wüste als Eigenherrschaft oder die Gottesherrschaft, wo Gott durch dein und mein Leben etwas tun kann. Unser Problem ist ja oft nicht das Wissen, sondern das Tun. Bedenke, dein Lebensstil bestimmt deinen Lebensziel. Es geht mir heute Morgen nicht um die Entscheidung gegen etwas, sondern die positive Entscheidung für etwas, die Herausforderung eines Lebens in der Gegenwart Gottes und unter der Herrschaft Gottes. Josua hat es eindeutig beantwortet: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und du? Lasst uns noch beten.